What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und ich sitze heute nach langen, langen Monaten endlich mal wieder mit meinem Gast persönlich zusammen. Die letzten Aufnahmen waren alle nur remote und jetzt sitze ich bei meinem Gast in einem Raum, wenn auch mit Abstand. Und dann noch mit dir, liebe Katja, das freut mich ganz besonders, dass du Lust hattest, heute über die Zukunft der Agenturen mit mir zu sprechen.
Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
Wenngleich, wir haben ja eigentlich, oder du hast auch Wert drauf gelegt, dass es nicht vor allem sozusagen um die Agenturbranche geht, weil du ja auch gesagt hast, mich interessieren viele Themen und natürlich bin ich Teil der Branche, aber den Blick auch auf das Thema, was wir heute haben, das kann ich ja vorwegnehmen, das Thema Frauen in Führung, Diversity, auch ein bisschen breiter zu fassen, weil es ja nicht nur ein Agenturthema ist. Aber bevor ich jetzt ganz tief reingehe, noch ein bisschen was zu dir, damit die Menschen wissen, welcher wunderbare Mensch mir gegenüber sitzt. Ich finde auch aus eigener Erfahrung, du bist in vielerlei Hinsicht ein sehr beeindruckender Mensch und vielleicht jetzt so mit Blick auf die Karriere und deine Entwicklung auch unglaublich spannende Vita. Also du hast bei der Eintracht Frankfurt als Torwart gestartet. Ich habe Handball gespielt. Torwart, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Nummer, wirklich stark. Und bist dreimal deutscher Fußballmeister geworden, hast mit der deutschen Nationalmannschaft, bist Vize-Weltmeister geworden, Europameister, warst bei den Olympischen Spielen und dann hast du nach deiner aktiven Zeit als Fußballerin die Seiten gewechselt und bist Pressesprecherin bei der Eintracht Frankfurt geworden und dann, und ich glaube, das war eine besondere prägende Zeit für dich, bist du in den Vorstand des HSV gerückt und hast da die Bereiche Marketing, Kommunikation, Marke und CSR verantwortet. Und wenn ich es recht erinnere, 8 Jahre lang, und hat immer gesagt, die einzige Frau im Management des deutschen Profifußballs. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob sich das seitdem geändert hat oder ob das immer noch die traurige Wahrheit ist, also ob es mittlerweile mehr Frauen da gibt. Aber auf jeden Fall galtst du als die mächtigste Frau im deutschen Fußball und hast dann 2013 die Agentur Jungformat Sports hier in Hamburg gegründet. Da sitzen wir heute auch, führst die heute mit zwei deiner Kollegen und darüber hinaus, und ich weiß, dass das eine besondere Leidenschaft von dir ist, schreibst du Bücher, beschäftigst dich mit sehr, sehr vielen Themen, die dir am Herzen liegen. Auf eins davon würde ich nachher gerne auch noch eingehen, nämlich das Thema Macht. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit unserem Thema heute zu tun. Hältst verschiedene Aufsichtsrats- und Beiratsmandate, bist nebenbei noch Mutter dreier Kinder. Und erstaunlicherweise hast du heute auch noch Zeit, mit mir zu sprechen. Das hat mich total gefreut. Und vielleicht gleich, weil deine Vita, finde ich, hat es ganz schön gezeigt, die einzige, die mächtigste Frau im deutschen Fußball. Magst du mal deinen Weg vielleicht zum Start unseres Gesprächs ein bisschen beschreiben? Wie hast du das wahrgenommen? Wie bist du auch zu dem geworden, der du heute bist, vielleicht mit Blick auch auf deine persönliche, berufliche Entwicklung?
Vielen Dank für dieses sehr freundliche Intro. Also erstmal möchte ich sagen, es ist meine Freude, dass du heute hier bist und ich hätte jeden Tag mit dir Zeit, mit dir zu sprechen, weil es wirklich das ist, was mich in meinem Leben am allermeisten bereichert, nämlich das Einsammeln von bereichernde Gespräche und Begegnungen. Und deshalb, also du musst mich einfach häufiger fragen. Wir müssen nicht unbedingt einen Podcast machen.
Okay, wunderbar.
Dann muss ich aber unbedingt sagen, weil heute zufällig, habe ich heute Morgen schon einen Podcast gemacht, nicht, dass ich ausschließlich das mache, aber heute war es ein bisschen so, nämlich zur Frage 50 Jahre Frauenfußball. Und da habe ich zum einen festgestellt, dass ich so ein paar Erinnerungslücken habe, was so meine eigene Karriere anbelangt. An eine Sache kann ich mich allerdings sehr gut erinnern und die ist wichtig. Ich habe beim FSV Frankfurt gespielt. Eintracht Frankfurt hat sich jetzt gerade erst dazu bekannt, eine Frauenfußballmannschaft zu haben.
Guck mal, das offenbart mein Laientum im Bereich
FSV Frankfurt war für mich eine so wesentliche Station in meinem Leben. Ich habe da 15 Jahre gespielt und mein Sport war glücklicherweise für mich auch das, was mein Berufsleben tatsächlich grundiert und geebnet hat. Und das war eine sehr großartige Zeit. Und da ich heute Morgen gerade mit all diesen Erlebnissen nochmal konfrontiert war, muss ich das jetzt an der Stelle einfach mal richtig stellen. Das war mein erster, mein längster und einziger Verein, in dem ich gespielt habe. Und der hatte eine echte Bedeutung.
War das damals ungewöhnlich? Das Thema Frauenfußball ist ja jetzt heute auch noch nicht sozusagen überall in der Breite angekommen und längst noch nicht so, ich sag mal, angesehen wie der Männerfußball. Wie war das damals? Wart ihr so die Vorkämpferinnen auf dem Gebiet? Hast du dich so empfunden?
Nein, Vorkämpferinnen waren tatsächlich andere Frauen, die das zu einer Zeit gemacht haben, als Frauenfußball noch offiziell verboten war. Mhm. Interessanterweise, bis vor 50 Jahren ist das tatsächlich der Fall gewesen. Deshalb, das möchte ich und kann ich nicht für mich reklamieren. Das war, ich durfte spielen. Aber zum Beispiel war das ein erheblicher Konflikt mit meinen Eltern. Also Frauenfußball war damals nicht besonders gut beleumundet und auch mit sehr viel Stereotypen versehen. Das hat meine Eltern nicht zu Begeisterung animiert, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Fußball spielen. Und inzwischen ist der Frauenfußball tatsächlich einen Weg gegangen. Und also für meine Tochter ist es heute selbstverständlich, dass sie Fußball spielen mag und glücklicherweise geht das auch, gibt es inzwischen auch eine entsprechende Infrastruktur, aber das ist vor allem auch durch die Erfolge der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft passiert, aber da hat sich einiges getan, aber eben bei weitem auch noch nicht, steht der Frauenfußball noch nicht da, wo er stehen könnte. Mhm.
Mhm. Bist du, als du damals die Seiten gewechselt hast, dann auch Pressesprecherin, da ist aber Eintracht Frankfurt richtig. Mhm. Da ist Eintracht Frankfurt richtig, okay. Wie war das für dich, plötzlich nicht sozusagen den Beruf als aktive Fußballerin zu begreifen, sondern zwar schon noch mit dem Profifußball zu tun zu haben, aber jetzt dann eher auf dieser Business-Seite?
Also ich habe mit dem Frauenfußball kein Geld verdient. Das war zu einer Zeit, da war es einfach noch anders. Für mich war das aber auch völlig richtig so, weil ich habe das getan, was ich am allerliebsten tue. Ich liebe diesen Sport. Ich hatte das große Glück. Deshalb war mir der FSV Frankfurt auch nochmal so wichtig, weil ich mit vielen der Spielerinnen, mit denen wir später große Titel gewonnen haben, habe ich schon in der Mädchenmannschaft zusammengespielt. Also ich hatte das große Glück, meinen Sport, der mir zu der Zeit tatsächlich das Allermeiste bedeutet hat, mit meinen Freundinnen ausüben zu können. Und das war einfach unheimlich wichtig und sehr prägend für mich. Ich habe dann, weil ich relativ früh verstanden habe, dass ich habe studiert während dieser Zeit, was viele meiner Mitspielerinnen nicht konnten. Die gingen arbeiten, haben noch manchmal 100 Kilometer weg gewohnt und wir haben auch damals schon jeden Abend trainiert. Das war einfach unglaublich aufwendig und die hatten eine sehr große Hingabe zu dem Sport, um das zu ermöglichen für sich. Ich habe das neben dem Studium gemacht und daneben noch ein bisschen gearbeitet, um das alles so hinzubekommen. Aber für mich war es einfach, ich habe früh gewusst, meine Berufslaufbahn möchte ich dem dann irgendwann voranstellen. Ich habe dann schon 10 Jahre in der Bundesliga gespielt, da war ich 26 und da war dann eben auch klar, dass ich jetzt was anderes machen möchte. Und ich habe relativ früh auch verstanden, dass ich eine von vielen tausend Geisteswissenschaftlerinnen bin, die irgendwann eine Universität verlässt und dass der Sport und die Bedeutung des Sports in meinem Leben mir eine besondere Komponente gibt. Und deshalb war das dann glücklicherweise so, dass ich das verbinden konnte. Und als ich die Möglichkeit bekam, Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt zu werden, war das großartig für mich. Ich habe die Situation komplett unterschätzt. Aber das war so eigentlich ein generischer Verlauf meines Lebens bis dahin.
Und du hast dich dann irgendwann entschieden, sozusagen aus Frankfurt, ich glaube ja auch deine Heimatstadt tatsächlich, da bist du aufgewachsen, nach Hamburg zu gehen. Wie kam es zu dem Angebot, Vorstand beim HSV zu werden?
Erstmal waren die Widerstände immens, als ich Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt wurde. Ich war jung, ich hatte bis dahin mit Eintracht Frankfurt nicht so viel zu tun. Es gab eine Menge Männer, die eigentlich diesen Job gerne gemacht hätten. Der wurde damals neu eingerichtet, Mediendirektoren, wie auch immer das hieß. Und die Widerstände waren immens. Das war schwierig. Ich habe aber relativ schnell dabei auch wiederum verstanden, dass die Aufmerksamkeit ziemlich groß ist auf das, was ich da tue, einfach weil es exotisch ist.
Ich wollte gerade sagen, größer, als hätte es ein Mann besetzt.
Genau. Also die Ausschläge waren in jedem Fall größer. Meine anfänglichen Fehler wurden mit sehr viel Häme bedacht und das war schwierig, aber ich habe dann gemacht, was die allermeisten Frauen in solchen Situationen machen, nämlich sehr, sehr viel gearbeitet, vor allem um Angriffsflächen zu vermeiden. Und ich wusste aber dann auch irgendwann, dass diese Aufmerksamkeit eben auch was Gutes hat, nämlich die Möglichkeit, wirklich auch andere andere Chancen zu bekommen, weil die Leute genauer hinsehen. Und wenn ich das gut mache, war klar, öffnet sich eben auch manches. Und so ist es dann tatsächlich auch durch einen Zufall aber passiert. Ich bin auch nicht direkt aus Frankfurt zum HSV gegangen, sondern ich bin zwischendurch noch zu UFA und UFA Sports gegangen, damals Sportrechtehändler und TV-Rechtehändler. Und das war, glaube ich, inhaltlich auch der größte Schritt in meinem Berufsleben, weil die Herausforderung die größte war. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Fernsehmarkt. Und das war tatsächlich etwas, wobei ich mir ganz viele Dinge erstmal neu beibringen musste. Mhm.
Und wie war das für dich, als du dann tatsächlich, also du hast gesagt, im Vorwege gab es ziemlich viel Aufregung, erstmal bei Eintracht Frankfurt, später beim HSV dann wahrscheinlich umso mehr, weil dann immerhin ging es ja auch um den Vorstandsposten, da gab es bestimmt mindestens so viele männliche Anwärter wie damals bei Eintracht Frankfurt für den Pressesprecherposten.
Ich glaube, es war in den ganzen 8 Jahren meiner HSV-Zeit ein bisschen mehr so, als dass sie ungefähr jedermann in Hamburg dachte, er könnte meinen Job besser machen als ich. Also das ist, glaube ich, selbstverständlich so. Ich hatte nun immerhin das Glück, ich hatte selbst eine veritable Fußballkarriere. Also man konnte mir nicht die inhaltliche Kompetenz absprechen. Aber natürlich ist es überhaupt nicht vergleichbar. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Wertschätzung von Frauenfußball nirgends so gering war wie Männerfußball. Mhm. Und deshalb war das in jedem Fall hilfreich, aber nicht rettend. Und ich habe dann tatsächlich in dieser HSV-Zeit war es dann anders, weil als ich dann Vorstand wurde, eine Funktion verleiht ja auch eine gewisse Autorität, da waren die Ressentiments deutlich geringer als zu meiner Anfangszeit bei Eintracht Frankfurt. Zumindest waren sie für mich nicht mehr hörbar. Ich bin mir sicher, sie gab's. Und wie gesagt, jeder Mann dachte, er kann den Job mindestens auch machen. Aber ich habe das nicht mehr so unmittelbar wahrgenommen.
Man sagt ja immer, wenn Frauen in Führungspositionen kommen, dann müssten sie besonders hart sein, müssten sich sozusagen die Spielchen der Männer aneignen, müssten sich in diese bestehenden Strukturen einfach einfügen, sich verändern. Mit Blick auf die Zeit damals, hast du dich verändert?
Also ich glaube nicht an deine These. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass Frauen
sich... Ist auch nicht meine, also ist sozusagen einfach in den Raum gestellt, weil ich sie häufig höre.
Ich glaube nicht, dass man das muss. Erstmal möchte ich sagen, dass ganz viele Frauen, die sehr früh diese Wege gegangen sind, glaube ich, gar keine andere Chance hatten, als sich gegen bestimmte Dinge zur Wehr zu setzen und abzuhärten und wehrhaft zu sein, um darauf zurückzukommen. Aber und deshalb dann auch ihre Funktion so ausgefüllt haben, weil das System nichts anderes zuließ, als diesen Weg so zu gehen. Ich glaube deshalb, dass wir so dringend die Systeme verändern müssen, weil wenn wir einen Gewinn sehen wollen in gemischten Führungsteams, in Frauen in Führung, dann nur, wenn Frauen auch tatsächlich sich verhalten wie Frauen und nicht männliche Muster annehmen. Und für mich war das immer klar, ich möchte so nah wie möglich bei dem bleiben, wer ich eigentlich bin, weil sonst verlangt mir diese Aufgabe so viel Kraft, die ich normalerweise in die Aufgabe investieren möchte. Und das ging irgendwie ganz gut, glaube ich. Aber ich habe ganz oft gespürt, dass Menschen zu mir gekommen sind mit einer bestimmten Erwartungshaltung, wie eine Frau sein muss, wohl die ein Amt in dieser Männerdomäne bekleidet. Und wenn ich dann mit ihnen in Kontakt kam, dann fiel das immer so wie ein Kartenhaus in sich zusammen, im persönlichen Eindruck. Aber die Erwartung von außen, die war immer relativ klar.
Hast du denn, also vielleicht so, um es vorwegzunehmen, ich habe es ja im Intro ein bisschen gesagt, dass ich finde, es gibt eigentlich gerade oder überhaupt niemand Besseren, mit dem man über dieses Thema Frauen in Führung sprechen kann. Allein wegen, also wahrscheinlich... Aber nennen mir viele, wir können das Thema, glaube ich, auch auf jeden Fall fortführen aus mehreren Perspektiven. Aber zumindest von den Menschen, die ich kenne, bist du tatsächlich die am besten geeignetste für das Thema aufgrund deiner eigenen Geschichte, deines Werdegangs, weil du dann eben auch noch eine Agentur gegründet hast, insofern ja auch eine Nähe und einen gewissen Kontakt zumindest zu der Branche. auch hast und dich ja, und da kommen wir nachher nochmal drauf, weil mich das auch sehr interessiert, ja auch eine extra Beratung für dieses Thema gegründet hast, zusammen mit Katrin Suder. Aber vielleicht nochmal mit Blick auf unsere Branche, weil wir sprachen eben über Diskriminierung oder diese besondere Beäugung von Frauen, wenn sie dann in Führungspositionen kommen, dass sie 10-mal strenger beobachtet werden bei dem, was sie tun. Es gibt ja gerade kürzlich angestoßen in unserer Branche diese Debatte über die die Zeit auch sehr ausführlich berichtet hat. Also dieses Thema Sexismus, aber auch sozusagen grundsätzliche Diskriminierung von Frauen in der Agenturbranche. Da geht es ja nicht nur explizit um Frauen in Führung, sondern das zieht sich im Prinzip gemäß dieses Berichts ja auch durch alle Hierarchiestufen. Und mich würde wahnsinnig interessieren, als du davon gehört hast oder darüber gelesen hast, dich darüber ausgetauscht hast, was sind deine Gedanken dazu oder was hast du gefühlt, als du das gelesen hast?
Ohne auf den speziellen Fall jetzt eingehen zu wollen, weil den kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber grundsätzlich hat mich das erstmal nicht überrascht, weil ich tatsächlich diese Werbebranche, die ich jetzt wirklich über die Zeit auch echt sehr schätzen gelernt habe, in unterschiedlichen Dimensionen, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, das ist ja genauso wie Fußball hier. Also es sind irgendwie Jungs, die spielen. Und ich hatte mir das so ein bisschen anders vorgestellt. Und ich habe auch gedacht, das ist auf einem anderen Niveau. Aber ich habe mich in vielen daran erinnert gefühlt und war vor allem überrascht, wie stark hierarchisiert auch alles ist. Also ich dachte, das ist eine avantgardistische Branche, die den Dingen vorausdenkt und versucht, innovative Impulse zu setzen. Aber die Hierarchien haben mich total irritiert. Also ich bin schon sehr auseinandergesetzt immer mit der Frage, wie kann es eigentlich in dieser Branche gehen, tatsächlich mehr Frauen in Verantwortung zu bringen, weil ich glaube fest daran, dass eine Kommunikationsagentur ein Impulsgeber sein sollte, auch für die Unternehmen und Institutionen, mit denen sie arbeitet. Und da sollte es eigentlich nicht so sein, dass die Unternehmen schon deutlich weiter sind in ihren Engagements, was das Thema Diversity und Inclusion anbelangt. Ist aber der Fall. Das finde ich nicht akzeptabel. Und der Fall, über den du gerade sprichst, der hat mir noch mal mehr gezeigt, dass es einfach zwingend notwendig ist, da eine viel klarere Haltung vorzugeben und viel klarer zu sagen, was innerhalb einer Agentur nicht denkbar und nicht akzeptabel ist, weil nur dann entsteht überhaupt erstmal das Bewusstsein, dass man sich zur Wehr setzen darf, dass es nicht Teil des Geschäfts ist und zum Teil auch noch glorifiziert wird, bestimmte Geschlechterstereotypen, sondern dass Übergriffigkeit in irgendeiner Weise überhaupt null Akzeptanz finden. Und ich glaube, da fehlt mir eine klare Haltung einfach.
Warum glaubst du sprachst eben das Thema Hierarchien an und wie überrascht du warst, ne, wie stark hierarchisiert auch Agenturen in ihrem Inneren sind? Warum glaubst du, ist das so? Also kann man nur so diese Vielzahl an Kampagnen und die Kreativität hervorrufen oder liegt es einfach daran, dass das eben in der Historie bedingt eine männergeprägte Domäne ist, die das so von Anfang an gelebt hat?
Das kannst du vielleicht besser beantworten, weil du diesen Weg gegangen bist innerhalb dieses Systems und wahrscheinlich auch.
Bin ich tatsächlich nicht. Ich bin erst seit 5 Jahren in diesem System.
Für mich ist das auch neu. Aber du bist in dem System ja auch durchaus mit Widerständen konfrontiert worden, um dann deine Rolle so auszufüllen, wie du es jetzt tust, nehme ich an. Deshalb kannst du klarer sagen, also meine Theorie ist, wo auch immer sich Veränderungen sehr stark beschleunigt, sind die Beharrungskräfte enorm. Also das bestehende System wird sehr stark verteidigt. Und das ist auf der einen Seite natürlich das Thema Männer und Führung, auf der anderen Seite sind das auch inhaltliche Themen, die sich ja zunehmend auflösen, also inhaltliche Dimensionen und was hat eigentlich welchen Wert. Und alles definiert sich gerade sehr neu und definiert sich jetzt nochmal beschleunigt neu. Und man kann entscheiden, ob man Teil dieser Veränderung sein möchte oder ob man das bestehende System zu stabilisieren versucht. Ich glaube, dass darin kein Gewinn liegt. Aber das hat natürlich auch mit der Aufgabe von eigenen Privilegien, Vorteilen, Machtstrukturen zu tun.
Da sagst du ein ganz wichtiges Stichwort, das Thema Macht. Dem Thema hast du ja ein ganzes Buch gewidmet. Damit hast du dich ja sehr stark auseinandergesetzt, auch gerade mit Blick auf andere Persönlichkeiten, die mal irgendwie sehr mächtige Positionen hatten und dann durch welche Umstände auch immer sozusagen in die Situation kamen, diese Position und diese Macht, die der Position innewohnte, dann auch zu verlieren. Welche Rolle spielt Macht auch, also jetzt vielleicht überhaupt mit Blick auf Unternehmen? Ich glaube nicht, dass Agenturen da sehr spezifisch funktionieren, aber glaubst du, dass die Beharrungskräfte vor allem mit Macht zu tun haben und mit der Sorge vor Machtverlust?
Ja, mit Macht und Machtverlust natürlich. Ich glaube, Strukturen wurden so lange geschaffen, also hat man sich ausgedacht und für tragfähig befunden, aber es einfach tatsächlich eine andere Zeit. Und ich glaube schon, dass es in Agenturen anders ist, weil was ich hier ja auch erlebe und was mich wirklich immer wieder begeistert, ist diese Vielzahl von junger Menschen, die wirklich ein unglaubliches Engagement haben, die erstmal so unpolitisch sind und so viel von sich und ihrem Leben, ihrer Freizeit einbringen. Ich finde, die kreativen Prozesse in einer Werbeagentur, da habe ich absolute Hochachtung vor, weil ich schreibe Bücher und alles, was ich hier erlebe, wie man Kreativität, und das ist ja was Kunstvolles, umsetzt und wie das dann in Prozessen auch zerrieben, beurteilt, abgewehrt wird. Ich denke immer, wow, das ist so beachtlich, wie diese Kreativen damit umgehen. Wenn ich so schreibe und jemand liest das und sagt, diese Seite kannst du aber jetzt mal wegschmeißen, und das ist einfach, weißt du, ich habe eine enorme Hochachtung vor diesen Menschen, die das tun, was hier getan wird. Ich glaube aber, dass auch da es umso mehr an der Zeit ist, also diese Prozesse einfach viel stärker fließen zu lassen, also viel viel stärker zu antizipieren, was ist eigentlich die Anforderung an Arbeitswelt in der Zukunft? Also wie können wir die besten Leute dafür gewinnen, weiterhin mit dem gleichen Engagement, der gleichen Leidenschaft zu arbeiten, ohne dass sie einer bestimmten Attitüde, einem bestimmten traditionellen Regelwerk gerecht werden, sondern wirklich etwas entfalten, was sehr viel stärker in die Zukunft gerichtet ist. Das war jetzt kompliziert, ne? Aber
Nein, ich verstehe schon, was du meinst, ne? Dass man eben sagt, man orientiert sich nicht mehr so stark an Hierarchien, an gegebenen Strukturen. Man hat es immer so gemacht, also fügen wir uns wieder ein, ne? Sondern es ist so ein bisschen eher dieses Grassroot-Movement, dass man einfach sagt, irgendwie die Veränderung auch von unten, von den Leuten, die neu dazukommen, eben auch zu öffnen und sich jetzt nicht als, ich sag mal, Agenturleitung den Plan zu machen, Dinge grundlegend zu verändern. Ich glaube, das ist wichtig, Impulse zu setzen, aber es ist natürlich ebenso wichtig, dass die von unten auch gelebt und gewollt werden.
Ja, und ich glaube, da muss man auch wirklich das eigene Denken verändern. Und tatsächlich ist nicht nur derjenige leidenschaftlich, den man nachts um 3 noch anrufen kann, weil irgendeine Präsentation für den Kunden unbedingt in der Nacht noch fertig gemacht werden will und der sagt, ja, auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich kommen kann. Das ist einfach anders. Und ich glaube, man muss tatsächlich mit dieser Denkweise brechen. Es gibt nicht nur eine Verortung von Leidenschaft, also und das ist nicht weniger Leidenschaft, wenn man sich tagsüber intensivst mit einer Aufgabe und einer Herausforderung beschäftigt, aber eben sagt, und um 19 Uhr möchte ich irgendwie mein Kind ins Bett bringen oder aber irgendwas machen, was ansonsten meiner Seelenpflege dient. Also das ist einfach, habe ich das Gefühl, das ist in ganz vielen Bereichen inzwischen etabliert, aber in der Werbebranche noch nicht so richtig angekommen.
Glaubst du denn, dass die jüngere Generation, die danach kommt, ein anderes Grundverständnis von Diversity hat? Also möglicherweise sich diese Frage gar nicht mehr so stark stellt, wie das vielleicht die Menschen irgendwie in unserer Branche mit 30, 40, vor allem dann mit 50, 60 stellen?
Ich glaube das in jedem Fall. Also ich glaube, dass es grundsätzlich ein anderes Verständnis dafür gibt, weil die jungen Menschen anders groß werden. Also die sind anders sozialisiert. Die haben grundsätzlich in deren Bedeutungshierarchie ist Erwerbstätigkeit nicht mehr die zentrale Säule. Und ich glaube, damit muss man auch umgehen. Also ja, das ist natürlich anders. Umso wichtiger finde ich, da die Grundvoraussetzung schon mal anders ist, finde ich, als dass man als Arbeitgeber nicht das Recht hat, versuchen, das in eine bestimmte Weise zu kanalisieren, sondern eher tatsächlich, wie du gesagt hast, also eher diese Impulse aufnehmen. Und ich glaube, perspektivisch wird man darum nicht herumkommen. Man wird diese Menschen nicht mehr begeistern können für ein Engagement, wenn man nicht viel offener ist, deren Lebensweise tatsächlich auch in das Arbeitsmodell zu integrieren und das zu antizipieren. Und deshalb ist es für mich auch keine kulturelle oder atmosphärische Entscheidung, sondern das ist eine sehr harte unternehmerische Entscheidung. Wie viel investiere ich in Diversity, in Inclusion vor allem? Und wie sehr öffne ich mich für eine Arbeits- und Lebenswelt, die zukünftig einfach determiniert sein wird?
Denn wenn du sagst, wie viel investiere ich vor allem in das Thema Inclusion und Diversity, eine Aktivität, die aus dieser Zeit-Debatte resultierte oder sicher auch schon vorher so geplant war, war ja die Ernennung mehrerer Frauen unter anderem ins Management Board und auch einer Beauftragten für das Thema Diversity. Und das ist ja jetzt nicht nur in diesem Fall ein Sonderbeispiel, sondern passiert ja sehr, sehr häufig in Unternehmen, wo man das Gefühl hat, dass es nicht ideal läuft, ernennt man eine Frau im Management das Thema Diversity und Inclusion voranzubringen. Manche müssen sich dann den Vorwurf des Feigenblatts gefallen lassen. Wie siehst du das? Ist das neben vielen anderen Maßnahmen, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Auch jetzt wieder nicht im speziellen Fall gesprochen. Erstmal halte ich es für eine sinnvolle Maßnahme, mehr Frauen in Verantwortung zu bringen, weil ich einfach glaube, aus Masse entsteht einfach eine große Kraft. Also ich kenne die Situation, Exotin zu sein, und dann bekommt man viel Aufmerksamkeit. Das kann man nutzen in bestimmter Weise, und es gibt auch bedauerlicherweise immer mal wieder Frauen, die diese Exotik für sich kultivieren und nicht Frauen ausreichend fördern, weil darin natürlich auch was Schmeichelhaftes liegt. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, alle Kraft entsteht durch eine Vielzahl von Frauen in Verantwortungspositionen. Und deshalb, ja, ich finde das richtig, aber wie du schon sagst, das kann nicht der einzige Schritt sein. Natürlich braucht es eine Vielzahl von Maßnahmen. Und wichtiger als alles ist eine klare Überzeugung dafür, dass es notwendig ist. Und zwar nicht nur notwendig, weil man ein guter Mensch sein möchte, kulturell etwas verändern, auf der Höhe der Zeit sein, sondern weil es auch ganz klare unternehmerische Notwendigkeiten gibt, die dem zugrunde liegen. Und das ist für mich das Entscheidende. Und das muss von oben in jedem Fall klar so gelebt sein.
Ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Stichwort, was du gerade gesagt hast. Es ist ja nicht nur ein altruistischer Antrieb zu sagen, es ist wichtig, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, sondern es ist ja mit unendlich vielen Studien nachgewiesen, welchen wirtschaftlichen Impact das auf Unternehmen hat. Also diverse Teams aufzustellen, Frauen in Führungspositionen zu haben, das ist immer wieder das, was mich auch erstaunt. Es ist rational, auch rein rational in der Debatte, sinnvoll, Frauen in Führungspositionen
zu bringen. Die ökonomischen Gründe sind hinlänglich nachgewiesen, die kulturellen ohnehin. Ich glaube, jetzt gerade hat man noch mal gesehen in dieser Krise, dass es tatsächlich nachweislich so war, dass Länder, in denen Frauen geführt haben, mehrheitlich gut durch diese Krise gekommen sind, weil Frauen eben auch die Kompetenz in der Risikobewertung haben. Frauen überschätzen sich nicht so häufig und ihre Fähigkeiten. Das ist tatsächlich an Stellen natürlich auch immer mal wieder ein Problem. Das ist tausendmal besprochen in diesem Zusammenhang, dass Frauen ganz häufig sagen, das traue ich mir noch nicht zu, wohingegen jeder Mann sagt, mache ich schon.
Auch wenn er nur 60% des gefragten Skillsets erfüllt.
Aber ich finde, all diese Dinge muss man dann eben auch mal umdrehen, und auch die Frauen, die sich das nicht zutrauen, noch stärker ermutigen, einfach im Bewusstsein dessen, dass das eine Kompetenz ist. Risikoabwägung ist eine enorme Kompetenz. Und deshalb, glaube ich, gibt einfach so viele Gründe dafür. Erstmal, für mich erstmal eine zutiefst menschliche ist zu sagen, es besteht ja eine strukturelle Ungerechtigkeit. Mhm. Und wenn man die sieht, dann kann man sie auch sofort beseitigen. Und damit fängt mal alles an.
Damit fängt alles an, und damit hast du auch weiter angefangen. Also du hast ja einen gewissen Gründergeist bewiesen, als die Jungformat Sports gegründet hast, und hast ja dann aber auch aus diesem persönlichen Antrieb, was du eben auch geschildert hast, dann die Beratung Think Act Effect gegründet. Ich weiß gar nicht, wie man die Kurzform ausspricht.
Einfach TAE.
TAE, okay. Die sich eben auch damit beschäftigt, einerseits Frauen zu beraten, die sich auf ihrem Weg in Führungspositionen befinden, andersrum aber auch Konzerne, Vorstände, Aufsichtsräte zu beraten, sich mit diesem Thema Frauen in Führung und Inklusion stärker auseinanderzusetzen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, du und Katrin das zu gründen? Und was war letztlich so, weil das ist ja eigentlich schon, alle Welt spricht von Purpose und ich glaube, in dem Fall trifft es tatsächlich mal zu. Das hat ja eine total ein sinnstiftendes Element für euch. Was ist euer Antrieb?
Unser Antrieb ist tatsächlich erstmal grundsätzlich, dass wir glauben, dass es enorme Herausforderungen gibt, mit Blick auf die Zukunft, Zukunft zu gestalten. Die Komplexität ist extrem hoch und wir glauben, dass es unterschiedliche Perspektiven braucht, um diese Probleme zu bewältigen. Die sind so wirklich, die Komplexität ist extrem hoch. Deshalb, um neue Probleme zu lösen, helfen aus unserer Sicht keine alten, traditionellen Lösungen, sondern man muss neue Lösungen finden. Deshalb muss man unterschiedliche Kompetenzen zusammenführen und auch Denkweisen. Das ist meine tiefe Überzeugung in jeder Hinsicht. Und deshalb haben wir gesagt, und dann kam das Thema irgendwie einfach zu uns. Wir werden beide, Katrin hat, wie ich auch, immer zu bei McKinsey und dann auch im Verteidigungsministerium in Männerdomänen gearbeitet, da sehr stark Transformationen geleitet und wurden einfach immer wieder und werden immer wieder danach gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man da so war? Und aus dieser Erfahrung heraus mit diesem unglaublichen Interesse daran, dass wir beide haben, Datenpunkte zu sammeln, was die Gestaltung von Zukunft anbelangt. Mein größter innerer Antrieb ist die Frage, warum tun Menschen, was sie tun und wie entsteht und verändert Gesellschaft sich daraus. Und das ist unser beider Interesse und immer mal wieder was dazu zu sagen und auf Dinge aufmerksam zu machen, ist uns ein Anliegen und an Stellen auch Frauen dabei zu unterstützen, nicht nur in Positionen zu kommen, das ist zunehmend der Fall, da hilft die Quote, da hilft auch die wachsende Überzeugung einzelner Entscheider. Aber wenn sie dann in Positionen sind, auch erfolgreich sein zu können und über die Position hinaus so zu wirken, wie es möglich wäre, dabei unterstützen wir dann und das ist uns wirklich wichtig. Weil wir einfach glauben, dass die Welt besser ist, wenn es mehr Frauen und mehr weibliche Kompetenzen in Führung und Entscheidung gibt.
Wie kann man sich dann so ein Beratungsmandat vorstellen? Ich meine, es gibt ja keine Schablone, keine Frau ist wie die andere, kein Konstrukt, in dem sie sich befindet, ist wie das andere. Aber wie kann man sich das vorstellen, wie ihr vorgeht, was ihr beleuchtet, was ihr diskutiert?
Also unser grundsätzliches Thema, aber wovon wir grundsätzlich überzeugt sind, ist, dass alles erstmal von einer profunden Analyse ausgeht. Und auf Basis einer profunden Analyse eine strategische Entscheidung her muss, eine Zielsetzung und ein Weg dahin. Und was ich tatsächlich immer zu beklage, ist, dass bei der Analyse häufig nicht ausreichend Differenziertheit besteht. Das ist leider grundsätzlich so, also man nimmt sich zu wenig Zeit, tatsächlich ein Thema bis zum Ende zu durchdenken und dann den Weg zu definieren. Das ist erstmal unsere Handlungsanleitung für alles, was wir beruflich zu tun versuchen. Und der Weg, der uns jetzt, also es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es kann sein, dass uns mal ein Aufsichtsratsvorsitzender fragt und sagt, Mensch, ich habe hier eine Frau in der zweiten Führungsebene und ich glaube, die kann Vorstand sein und könnt ihr sie dabei begleiten, dann ist das ein Weg oder meine Zusammenarbeit mit Katharina Fegebank hier in Hamburg wird zum Beispiel eine andere. Ich war zutiefst der Überzeugung, dass eine Stadt dann nach 200 männlichen Bürgermeistern immer dringend eine Frau brauchte, die richtige Verortung hat, mit all der Strahlkraft, die davon ausgeht, wenn eine Frau gerade Mutter von Zwillingen geworden ist, wenn sie, dass das einfach sein kann. Also ich finde es so wesentlich, dass wir diese Vorbilder hinbekommen, weil das ist auch, kommen wir auch wieder zur Werbebranche. Es gibt einfach viel zu wenig Frauen, die nach außen hin sichtbar machen. In der Werbebranche ist es möglich, als Frau, als Mutter Karriere zu machen. Und zwar bis in die Geschäftsführung, bis in die Leitung einer Agentur. Wenn sie nicht selbst gegründet hat, sind diese Wege unglaublich schwierig. Ich finde es wichtig zu zeigen, dass das geht, weil nur dann glauben Frauen auch daran. Also Vorbilder haben eine enorme Wirkung. Und das ist wie bei einem Fußballverein, um diese Analogie mal zu benutzen, wenn ein Verein niemals hier einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Bundesligamannschaft gebracht hat, warum soll ich als 16-Jährige mich entscheiden, dann zu diesem Verein zu gehen? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und so verhält es sich dann eben auch mit weiblichen Vorbildern in der Werbebranche.
Da gebe ich dir recht. Es gibt sehr wenige. Es gab immer mal wieder vereinzelt sehr, sehr starke Beispiele. Ne? Karen Heumann ist nur eins davon. Aber mal, also tatsächlich in diese Rolle reinversetzt. Ich finde es unglaublich wichtig, die wenigen, die es gibt, viel stärker darüber sprechen zu lassen, dass es möglich ist und auch andere an diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Was könnte man denn tun als Frau, die diesen Weg gegangen ist, um das zu verbessern? Weil das ist ja auch, ich habe das letztens gelernt, als Vokabel gibt es das, wenn Frauen eben nicht junge andere Frauen fördern, dann gelten sie, glaube ich, als Bienenkönigin oder so ein Begriff gibt es tatsächlich, weil sie das dann nicht zulassen und sagen, die anderen müssen auch diesen harten Weg gehen. Für mich war hart eine total dämliche Feststellung. Was könnte man denn tun, als sogenanntes Role Model eben auch für die anderen sichtbar zu werden? Beschreibt man diesen Weg? Gibt man Tipps? Tritt man als Mentor auf?
Ja, ganz viel. Also erstmal Frauen tatsächlich fördern in den unterschiedlichen Facetten, in denen das möglich ist. Also von ganz konkret Frauen einstellen, wenn Positionen frei werden, über Mentoring natürlich, also Unterstützung, einfach von Frauen sichtbar werden und sichtbar machen. Das halte ich auch für ganz wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass Frauen, die harte Wege in die Spitze gegangen sind, nicht kultivieren, dass diejenigen, die ihnen nachkommen, das genauso müssen. Das passiert manchmal, dass Frauen denken, ja, ich bin so einen harten Weg gegangen, sollen die anderen auch? Statt den Impetus zu haben, ich möchte den Nachfolgenden möglichst leicht machen. Ich halte das für den besseren
Aber
Weg.
Aber komisch, dass das kommt. Ne?
Ja, es ist ganz häufig so. Ich glaube, aus der Erfahrung heraus sollte man doch versuchen, für alle anderen zu ermöglichen. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Weg, aber ich glaube auch tatsächlich immer zu kämpfen, also auch füreinander zu kämpfen und wirklich so eine Form von Solidarität zu entwickeln, die Frauen immer noch sehr schwer fällt, also sich für andere Frauen zu begeistern. Ich sage immer, wenn ich eine Sache nicht wahrnehmen kann, irgendein Mandat, einen Termin, einen Vortrag, wie auch immer, dann habe ich sofort 5 Namen von Frauen parat, die es mindestens genauso gut oder besser können. Und ich glaube, wir Frauen sollten uns viel mehr füreinander begeistern und das auch stärker in die Welt tragen. Es gibt so viele großartige Frauen. Ich bin ja wirklich betrübt, du hast das eingangs gesagt, dass es nach wie vor keine Frau in einem Bundesliga-Management gibt, in führender Funktion in einem Verein. Ich wüsste so viele, die es morgen machen könnten. Ich glaube, es geht auch darum, immer zu sagen an Stellen, ich mache das nicht mehr alleine, ich gehe nicht alleine auf ein Podium, ich bin nicht alleine in diesem Gremium, ich mache das nur, wenn andere Frauen auch da sind. Und ich glaube, da haben wir schon einen Hebel. Und ansonsten auch, es gibt ja auch eine ganze Menge Männer glücklicherweise, die das für wichtig halten. Ich glaube, die müssen sich eben auch bewusst machen, dass es ganz dringend notwendig ist, die Ausstrahlung zu verändern, Sprache zu verändern, einladend zu sein. Es kommt keine Frau vorbei, die sich anmeldet und klingelt und sagt, kann ich hier Geschäftsführerin sein? Wenn man sie haben will, dann muss man sie einladen dazu. Und ich glaube, das ist echt noch ein Weg.
Glaubst du, dass es es gibt ja immer bei dieser Debatte zwei Seiten. Es gibt sozusagen die Unternehmenslenker, sei es jetzt Vorstände, Aufsichtsräte, Inhaber, die nicht explizit eine Frau holen. Es gibt aber auch möglicherweise die Situation, dass eine Frau in Frage käme, die aber nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, aus Sorge zu viel hergeben zu müssen. Also Stichwort, wir haben im Intro kurz, habe ich es ja geteasert, du bist auch Mutter dreier Kinder. Ist das nach wie vor ein Thema, dass die Frauen diesen letzten Schritt nicht gehen, weil sie dann glauben, eine schlechte Mutter zu sein, nicht mehr sozusagen genug Zeit für alles andere zu haben?
Ja, hat man dann wirklich nicht. Also ich glaube, man muss sich davon verabschieden, zu denken, man bekommt dann schon alles geregelt, man bekommt es nicht alles geregelt. Und es muss dann aber auch okay sein. Also dieser Souveränitätsanspruch ist etwas, was Frauen natürlich auch ganz oft hindert, solche Dinge zu machen. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, die Rahmenbedingungen zu verändern. Natürlich, wenn wir über die Möglichkeiten von Frauen sprechen, dann sprechen wir nochmal ganz anders über die Möglichkeiten von Müttern. Und da haben wir auch noch so einen weiten Weg zu gehen. Ich möchte, dass wir hier in unserer Agentur, dass eine Frau Mutter sein kann und trotzdem Geschäftsführerin werden. Und dann aber eben, vielleicht müssen wir über Situationen wie 30 Stunden auch in der Geschäftsführung oder geteilte Vorstandsjobs oder so, über diese Dinge müssen wir nachdenken. Und wenn wir das nicht tun, dann schließen wir immer einen wesentlichen Teil der Gesellschaft aus. Und das ist so fahrlässig in Anbetracht dessen, wie auch die Entwicklung in Zukunft sein wird. Und die wunderbare Verena Pauster hat gerade mit ihrer Initiative Stay on Board dafür gesorgt, du kennst das natürlich, all diese Dinge, auch Elternzeit nehmen zu können, in Vorstandspositionen dahin zurückzukommen oder dich um deine kranke Mutter kümmern zu können, das ist einfach so wesentlich und aber auch also absurd eigentlich, dass diese Voraussetzungen bislang nicht da gewesen sind.
Ich finde es absolut absurd. Also tatsächlich, ich bin ja auch, als ich Geschäftsführerin war, Mutter geworden und mir war das einfach schlichtweg auch gar nicht bewusst. Also es wäre für mich keine Option gewesen, in Elternzeit zu gehen, aber es gibt ja für Geschäftsführerin noch nicht mal Mutterschutz. Also das ist ja total krass. Es ist ja tatsächlich einfach eine körperliche Situation, in der du dich befindest, in der das vielleicht einfach nicht opportun ist, direkt sozusagen nach der Entbindung zurückzukehren. Und ich finde es faszinierend. Ich habe ja sozusagen diese eigene Geschichte, dass ich im 7. Monat diese Geschäftsführungsposition angeboten bekam. Und ich weiß noch, wie ich ganz völlig verdutzt meine beiden oder drei Kollegen anschaute, die zu dem Zeitpunkt auch alle so um die 60 und älter waren und habe gesagt, ihr habt aber schon meinen Bauch gesehen. Also es war so wirklich so vielleicht auch dieses typische Schema, dass ich gedacht habe, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass die dir das gerade anbieten. Und ich habe letztens mit Manfred Bissinger länger drüber gesprochen, ob das für ihn eine Hürde war oder wie sich das irgendwie, ob er Sorge hatte, dass das nicht klappen könnte. Und er hat dann gesagt, nee, ich kannte dich ja und dass das irgendwie ein Szenario für dich sein könnte, zu Hause zu sitzen und nicht zurückzukommen mit all dem Elan und so weiter, das war für mich gar nicht vorstellbar, deswegen war es auch kein Thema. Und das tatsächlich habe ich ihn letztens auch als Role Model benannt, weil das finde ich so stark, dass man sagt, das spielt keine Rolle. Man kennt den Menschen, man schätzt ihn ein und ob er dann mit 100, mit 80%, mit welchen Varianten auch immer zurückkommt, aber er ist wertvoll für die Unternehmung. Ne? Und das finde ich ein so reifes, tolles Beispiel, was ich leider viel zu selten höre tatsächlich.
Aber es ist tatsächlich die Realität. Die spannende Frage wäre auch gewesen, ob er Skrupel hatte, als er Stern-Chefredakteur war oder Kleinkinder zu Hause hatte, wie es ihm eigentlich damit ergangen ist und ob er das Gefühl hatte, unzureichend als Vater zu sein. Mhm. Ich will nur sagen, da gibt's einfach wirklich eine strukturelle Benachteiligung und deshalb ist es, glaube ich, wesentlich, dass es mehr Menschen gibt, die so darauf schauen, weil ich glaube einfach, dass ein so großer Gewinn daraus entsteht, ist auch die große Kraft von Frauen übrigens, sehr effizient mit Dingen umzugehen, weil sie sehr viele unterschiedliche Anforderungen zugleich bewältigen müssen. Also man kann das ganze Thema komplett anders sehen. Deshalb, ich kann dir sagen, es war, glaube ich, bei Katharina Fegebank hier im Wahlkampf so, dass das ist, oder ich weiß, eine Menge Leute gab, die sagen, wie kann man, wenn man kleine Kinder hat, sich um ein solches Amt bewerben, statt zu sagen, wow, welche Kraft liegt eigentlich darin, gerade Mutter zu sein, mit all den Erfahrungen daraus.
Wie alt waren Ihre Kinder zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, eins. Aber das ist, aber trotzdem zu sagen, ich bin Mutter und ich bin es von ganzem Herzen, aber ich habe trotzdem die Leidenschaft, die Überzeugung, dass ich diese Stadt besser machen kann und alles, was darin an Kraft liegt, nicht zu nutzen. Auch tatsächlich ist das eine Managementkompetenz, all diese Dinge gleichzeitig hinzubekommen und die Geringschätzung liegt dann im Blick von außen. Also ich glaube, da braucht es auch mal wirklich einen veränderten Blick, was das eigentlich alles so erfordert und wozu es prädestiniert, wenn man imstande ist, das alltäglich hinzubekommen.
Du hast ja dieses Thema, die Dinge gleichzeitig handeln zu können, aber auch vorhin das Thema, eine gewisse Risikoabwägung auch herstellen zu können, besprochen. Und ich glaube, es ist auch wirklich so, qua Sozialisation gibt es einfach gewisse Dinge, die Frauen anders machen. Was würdest du noch, du hast eben diese zwei genannt, gibt es aus deiner Sicht weitere Dinge, die eben wirklich im positiven Sinne auch von Frauen in Führungspositionen ins Unternehmen eingebracht werden, weil sie es eben anders machen als Männer?
Ja, erstmal glaube ich wirklich, dass wir bestehende Systeme verändern müssen, dass wir das Beste daraus nehmen müssen und sie weiterentwickeln. Aber Systeme werden in der Regel nicht von denjenigen verändert, die sie erfunden haben. Und deshalb ist das die Veränderungsbereitschaft, die darin liegt, schon mal ein ganz großer Vorteil von Frauen, überhaupt von unterschiedlichen Führungskräften, unterschiedlicherweise mit anderen Lebensläufen auf die Dinge zu blicken, hilft. Jetzt sind aber erstmal schon mal mehr als die Hälfte der Menschen, insbesondere vor allem in Europa oder gerade in Europa, sind Frauen. Deshalb ist der Pool so riesig und wir sollten ihn ausnutzen. Das ist in jedem Fall eine Kraft, die daraus entsteht. Ich glaube, bin überzeugt, dass Frauen weniger Machtdemonstrationen brauchen, dass sie sehr viel stärker inhaltlich agieren, dass sie eine höhere Moderationsfähigkeit haben, die Möglichkeit zu verbinden und nicht vor allem abzugrenzen. Und das sind alles Kompetenzen, die in dieser Zeit und vor allem in Zukunft immer wichtiger werden.
Glaube ich, also ich bin davon zutiefst überzeugt, im Übrigen auch von der These, dass Frauen diesen Weg vormachen müssen, aber dann eben auch andere Frauen nachholen müssen, ne, und dazu auch begeistern. Das finde ich total wichtig. Ich vielleicht nochmal mit Blick, weil du gesagt hast, diese Organisationen, die verändern sich nicht selber und die Bereitschaft derer, die diese Beharrungstendenzen zeigen, die ist auch nicht unglaublich groß, etwas zu verändern. Nun sitzen die natürlich sehr häufig an der Spitze. Die Frage ist also, weil auch das beschäftigt mich, ich finde es gut, dass die Debatte jetzt auch für unsere Branche angestoßen wurde durch diese Berichterstattung, egal was jetzt sozusagen de facto auch dahinter steckt, sondern einfach nur, dass darüber diskutiert wird. Und ich würde so gerne auch vom Reden stärker noch ins Tun kommen. Und mich beschäftigt schon die Frage, wie kann man es denn schaffen, dass Inklusion erfolgreich ist und dass tatsächlich auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen, dass die Diskriminierung abnimmt. Also was sind wirklich auch aus deiner Sicht Maßnahmen, gerade wenn du mit Blick auf deine Beratungsmandate schaust oder vielleicht auch selber bei Jung von Matt die Themen, die ihr vorantreibt. Also was kann man tun als Agenturinhaber, als Agenturchef, als Management, um das zu verändern?
Ich glaube, also in jedem Fall seid ihr schon echt privilegiert, weil du diese Haltung ja hast, also weil du diesen Blick auf die Dinge hast und es ist so wesentlich, dass es in der Spitze beginnt und dann von dir ins Unternehmen getragen wird und mit aller Überzeugung. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Maßnahmen. Es gibt mancherorts auch die Frage nach einer Quote. Natürlich kann man sich das stellen und sich ernsthaft damit auseinandersetzen, mit den entsprechenden Zeitzielen oder mindestens einer Selbstverpflichtung, weil die Dinge passieren nicht von alleine und deshalb helfen einfach Vorgaben. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Hat übrigens wunderbar auch jetzt diese Corona-Krise nochmal vor Augen geführt. Also das hilft in jedem Fall. Und dann glaube ich, braucht es wirklich Maßnahmen, die dahin gehen und zwar durchdekliniert, was für deine Agentur das Beste ist, die die Arbeitsweise für die Zukunft verändern und die einfach das einer größeren unterschiedlichen Zahl von Menschen zugänglich machen. Also wir reden ja gerade immer nur über Frauen, aber wir werden auch nachfolgende Männergenerationen haben, die komplett anders arbeiten wollen. Mhm. Für die Familie, für die ihre persönliche Freizeit, ihr Engagement in sozialen Themen und so eine komplett andere Bedeutung hat. Und deshalb glaube ich auch, dass auch für diese nachfolgenden Generationen Frauen in Führung ein ganz anderes Verständnis haben und ganz andere Voraussetzungen anbieten. Deshalb, es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht darum, wie mache ich mein Unternehmen eigentlich zukunftsfähig?
Und dann geht es dir eher um die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Also verstehe ich das richtig, dass du sagst, ein Teil dieser Inklusionsfähigkeit liegt darin, wie sehen Arbeitszeitmodelle aus? Muss ich vor Ort sein? Kann ich remote arbeiten? Können sich Menschen eine Position teilen?
Wie funktioniert Führung? Also wie spricht man eigentlich Leute noch an? Loyalitäten sinken, die Wechselbereitschaft ist höher. Menschen verbinden sich nicht einmal mit einem Arbeitgeber, sondern sie agieren in Lebensphasen und richten sich dann anders aus. Wenn ich aber das für einen Wert halte, also Konstanz auch für einen Wert halte, dann muss ich Identität irgendwie erhöhen und Identifikation erhöhen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie man führt, für welche Werte man eintritt. Das wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, es ist ein Strauß von Maßnahmen, die dazu führen, dass man perspektivisch ein guter Arbeitgeber ist mit guten Prinzipien und in einem zunehmenden Wettbewerb dann auch die Leute halten und binden kann, die man gerne in seinem Unternehmen haben möchte.
Aber ich finde es ganz, ganz spannend, weil vor dem Gespräch habe ich mir auch überlegt, wie können denn konkrete Maßnahmen aussehen, wenn es eben um Frauen in Führung geht. Und Deine These ist ja sehr viel stärker, das genereller zu betrachten, ne, und zu sagen, wie wird Führung funktionieren, wie werden Mitarbeiter, begeisterte Mitarbeiter sein und sich für ein Unternehmen entscheiden. Und das da schwingt ja eher mit, Menschen Verantwortung zu geben, anders zu führen, mit mehr Transparenz, mit mehr Agilität, Selbstverantwortung und solchen Themen, wo man dann vielleicht ganz automatisch in diese Debatte reinrutscht, dass man sagt, vielleicht liegt auch Frauen diese Art zu führen ein bisschen mehr. Und dadurch ergibt sich vielleicht das Thema dann auch. Also das heißt, eigentlich so ein bisschen das Pferd von hinten aufzuzäumen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber...
Ja, eher so im Blick nach vorne. Also zum einen halte ich diese Ungleichheit, diese aktuell bestehende Ungleichheit für eine Ungerechtigkeit. Und eine Ungerechtigkeit muss man verändern. Mhm. Die Möglichkeiten dazu haben wir, können wir uns wirklich nicht rausreden. Also deshalb gehört das erstmal dringend verändert. Wenn ich aber in die Zukunft schaue und glaube, welche Probleme wir zu lösen haben oder auch jetzt gerade zu lösen hatten, das ist ein so wunderbarer Beweis eigentlich für diese These, und welche in Zukunft kommen, wie sich aber das Leben, Freizeitverhalten, Lebensgestaltung von Menschen verändern wird, dann glaube ich, brauchen wir andere Führungskräfte. Und ich glaube, bei den Kompetenzen, die an anderen Führungskräften, von anderen Führungskräften erwartet werden, sind Frauen intrinsisch einfach schon deutlich näher dran. Und deshalb bin ich überzeugt, dass auch da Frauen in Führung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass wir Zukunft auf eine gute und bessere Weise gestalten.
Was sind die Führungskompetenzen, die es für die Zukunft braucht?
Tatsächlich Vertrauen, ich glaube Offenheit, Wirkungsreflexion, immer tatsächlich die eigene Rolle ins Bewusstsein zu bringen. Flexibilität, alles verändert sich unheimlich schnell. Ganz viele Führungskräfte haben einen festen Instrumentenkasten. Und ich glaube, das ist wichtig, den immer wieder zu erweitern, aufzulösen, mal hinzuschauen. Ich glaube, dringend an Kommunikation und Moderationsfähigkeit. Wir lernen alltäglich aus der Erziehung unserer Kinder, wie wir junge Menschen dazu bringen, sich tatsächlich selbst zu verorten. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ein gutes Vorbild zu sein. Die Menschen wollen zunehmend mit Leuten arbeiten, in die sie Vertrauen haben, die sie glaubwürdig finden, die für irgendetwas stehen und für die sie bereit sind, in den Alltag, in ihren eigenen Berufsalltag zu investieren. Also es hat ganz viel mit Verbindung und Verbundenheit zu tun. Und diese Identifikation ist nicht mehr einfach dadurch da, dass jemand am Ende das Gehalt überweist, am Ende des Monats, sondern jungen Menschen geht es zunehmend um mehr, wenn sie sich für eine Zeit zumindest überhaupt an irgendeine Institution, ein Unternehmen binden. Und ich glaube, das müssen Führungskräfte erfüllen.
Stimme ich dir zu 100% zu. Ja, absolut. Du hast vorhin gesagt, wir sind mehr als die Hälfte. Und das ist auch gut so, weil dann haben wir auch die Kraft, etwas zu verändern. Bist du für die Frauenquote? Also sagst du, es muss sein, also auch egal welche Branche, die Frauenquote ist sinnvoll?
Das wäre jetzt lustig, ne? Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin gegen die Quote.
Ja, das wäre lustig, aber du hast vorhin zumindest gesagt, es wird kontrovers diskutiert und hast nicht durchblicken lassen, wie deine Meinung dazu ist.
Ja, ich meinte hier im Haus tatsächlich, aber ich bin grundsätzlich eindeutig für die Quote, weil ich glaube, es gibt keine intrinsische Veränderungsmotivation, oder es gab die nicht, und die Quote in Aufsichtsräten hat tatsächlich schon einiges verändert. Ich glaube auch nicht daran, ich war Quotenfrau garantiert im Aufsichtsrat von Adidas, das ist, glaube ich, völlig egal, wie man in ein Amt kommt, sondern es geht darum, wie füllt man dieses Amt aus, und nochmal, also es gibt einfach eine veritable Ungleichheit, und deshalb ist es wichtig, Gleichheit erstmal herzustellen. Und deshalb eindeutig klar, also aus vielen Gründen, die alle schon tausendmal besprochen wurden, ich erspare sie dir jetzt, aber ja, ich bin für die Quote.
Und trotzdem wird es schwierig sein, sie bei Jung von Matt durchzusetzen aktuell.
Also zumindest besteht die Offenheit, das zu diskutieren. Wie auch immer die Modalitäten, aussehen. Also ich glaube, nach vorne gerichtet muss man sich mit all diesen Fragen eben auch auseinandersetzen. Und es wäre wirklich verwegen, als Agentur, die die Zukunftsthemen, oder wir sind ja nicht mal in die Zukunft, die Gegenwartsthemen, nicht nur antizipiert, sondern auslässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb, natürlich gibt es hier auch eine Auseinandersetzung damit. Schließlich möchte man Impulsgeber sein.
Absolut. Ich finde ja auch, wie du es vorhin so schön gesagt hast, ne, wir sind eine Kreativbranche. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen. Wir sind so modern in der Auseinandersetzung mit Themen und müssten da eigentlich auch mit wirklich gutem Beispiel vorangehen. Eine letzte Frage habe ich, Katja. Ich könnte unendlich lange mit dir über das Thema weitersprechen.
Du hast 24 Stunden versprochen.
Ja, wir haben 24 Stunden auf der SD-Karte. So viel steht mal fest. Die können wir auch noch füllen. Ich weiß nur nicht, ob die Leute zwischendurch mal auf die Toilette müssen. Das könnten sie ja tun.
18 Minuten, habe ich gerade gelesen, hören die Menschen in der Regel einem Podcast zu. Das heißt, jetzt ist schon gar keiner mehr da.
Das ist bei mir tatsächlich anders, glücklicherweise. Also bis zu, ich glaube, 80% der Laufzeit hören sie zu im Schnitt.
Bei dir verstehe ich das auch. Ich würde dir auch immer lieb zuhören.
Eine letzte Frage, bevor wir tatsächlich jetzt die Aufnahme stoppen. Was wünschst du dir von talentierten jungen Frauen?
Ich wünsche mir von talentierten jungen Frauen, ich glaube, ich hatte es oft gefragt, was es eigentlich ist, was man so einbringen muss. Und ich glaube Humor, ich glaube vor allem Humor. Also echt, ich glaube tatsächlich.
Das ist eine überraschende Antwort, aber das finde ich gut. Unerwartet.
Also ich denke da oft drüber nach. Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass sie sich viel zutrauen, dass sie die Dinge in die Hand nehmen und ich finde aber auch so viele Frauen so großartig. Also ich finde, wir haben gerade die mutigsten Impulse, gerade wenn du dir politische Systeme anschaust, Veränderungsthemen, die gehen gerade von Frauen aus. Also die Heldinnen dieser Zeit sind eindeutig Frauen. Und diejenigen, die versuchen, Systeme zu erhalten, sind sichtbar Männer. Und ich finde, von daher, ich finde für Frauen großartig. Ich glaube, diese Impulse sind gerade so wesentlich. Und dann wünsche ich mir dazu manchmal so noch an Stellen ein bisschen mehr Humor.
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, Katja.
Das war mir eine Freude. Dankeschön.
Mir auch.